So viele waren von Gott begeistert, aber keiner ist begeistert, dass der Herr Jesus unsere Sünden getragen hat und wir erlöst sind. Hilf, Herr, die Heiligen haben abgenommen und gläubig sind weniger unter den Menschenkindern. Die reden miteinander Lug und Trug und heucheln in ihrem Herzen. Herr, du wollest ausrotten jede Zunge, die da hoffärtig redet, die da sagen, durch unsere Zunge sind wir mächtig, uns gebührt zu reden. Wer ist unser Herr? Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen. Ich will aufstehen und Hilfe schaffen, spricht der Herr, jeden, der sich danach sehnt. Die Worte des Herrn sind geläutert wie Silber, im Tiegel geschmolzen, 7-mal. Herr, du wolltest uns erretten von diesem Geschlecht, denn die Gewalttätigen gehen einher. Und die Gemeinheit herrscht unter den Menschenkindern.
Amen. Wir sind begeistert von Jesus. Lasst uns sagen, ich bin begeistert von Jesus. Amen. Wir sind begeistert. Und das ist unsere höchste Freude. Jesus, meine Freude. Jesus, meine Sonne. Jesus, mein Heil, mein Leben.
Es ist zwar nur ein Vers, den ich auswendig gelernt habe, aus dem 2. Thessalonicher. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch vom Gemeindebibelunterricht, der 2. Thessalonicher Brief, da ist alles zusammengefasst über die Wiederkunft Jesus und über die letzten Tage praktisch vor der Wiederkunft Jesus. Und da sind mir zwei Sachen. Zuerst das erste lese ich vor, das ist kompliziert, und das zweite sage ich dann auswendig. Lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, welcher ist der Sohn des Verderbens. Und ich habe das aus dem Grund auswendig gelernt, das was jetzt kommt, weil man manchmal viel in dieser letzten Zeit mit der Macht des Bösen, der Macht der Verführung, diese Zweideutigkeit, so ein bisschen ist wahr und die andere Hälfte ist falsch, und das bringt solche Unruhe in unser Herz. Und ich bin stundenlang wachgelegen und dann hat mir Gott Trost gegeben aus diesem 2. Thessalonicher, und das will ich jetzt auswendig sagen. Aber der Herr, der wahrhafte und treue Gott, der wird euch stärken. Er wird euch zu Überwindern machen und das Schönste, er wird euch bewahren vor der Macht des Bösen.
Amen. 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 Gott wird uns bewahren. Und er tut es auch vor der Macht des Bösen. Wir, wo wir wohnen, da kommen so viele Wirbel. Und dann diese heiligen Hände, als sie erhoben worden sind. Es hat sich so ausgesehen, als wenn sich Berge erhoben hätten. Und dieser ganze Wirbel, der ganze Sturm ist abgezogen wieder ins Meer der Ewigkeit, wo es hergekommen ist. Wenn wir heilige Hände aufheben, sind es wie die Alpen, wie Mount Everest, die Berge Gottes. Ist es, wenn wir den Herrn erheben, dann geht der ganze Wirbel, der ganze Sturm, der eigentlich für dich geplant, auf dich gezielt ist, geht an dir vorbei. Das sind die Alpen. Deine erhobenen Hände sind unsere Alpen, die den Wirbel aufhalten, die Stürme aufhalten. Und ich bete an, lass uns nochmals den Herrn preisen. Diese erhobenen Hände, deine erhobenen Hände, die sind höher als Mount Everest. Diese Hände sind es, die die ganzen Stürme aufhalten. Und dann hinten wieder ganz dunkel. Kein Sturm, nur Sonnenschein. Halleluja, Vater, ich danke dir. Lass uns singen und wir beten an. Ich bete an. Das sind die Alpen. Das sind die Berge Gottes, von denen uns Hilfe kommt. Der Schutz Gottes hinter den Bergen. Der Herr weist alles zurück. Der Herr ist stark. Aber die Anbetung ist es, was die Landschaft erhebt. Die Anbetung ist, was die Landschaft verändert. Die Anbetung ist, was die Stürme fernhält. Die Anbetung Gottes. Halleluja. Tisch des Herrn kommen, in der Anbetung bleiben. Ich muss noch eines sagen, mein Kind, sagt der Herr, fürchte dich nicht. Der Wirbel, der Sturm, der Hurrikan oder der Taifun oder was es auch ist, geht an dir vorbei. Bleibe in der Anbetung. Bleibe in der Beziehung zu mir. Und die Stürme, die auf dich gezielt sind, werden dich nicht treffen. Sie gehen an dir vorüber. Ich decke dich, ich schütze dich, ich schirme dich, spricht der Herr. Fürchte dich nicht. Halleluja. Darf die Geschwister, die ich vorhin genannt habe, bitten, nach vorne zu kommen. Und wir bleiben da in Betung. Wir bleiben vor dem Herrn. Und heute werden wir das Brot brechen, das Brot weitergeben, das Brot weiterreichen. Halleluja. Gott möge das Brot segnen. Herr, du segnest das Brot des Lebens. Halleluja, Halleluja. Und Jesus hat gesagt, es hat mich verlangt, mit euch Gemeinschaft zu haben. Jesus hat verlangen, mit dir, mit mir, mit uns Gemeinschaft zu haben, das Brot zu brechen. Kraft liegt im Abendmahl, nicht in diesem Krümel hier, sondern hier ist Jesus gegenwärtig. Jetzt, während wir den Namen Jesu anrufen, ist Jesus gegenwärtig. Heilung ist gegenwärtig, Leben ist gegenwärtig, Gesundheit ist gegenwärtig, Kraft ist gegenwärtig. Hier ist Jesus gegenwärtig. Vater, ich danke dir für Jesus. Und wenn wir das Brot brechen, so wir teilen das Brot des Lebens und geben es einfach weiter. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, segne das Brot. Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot, brach und dankte und sagte, das ist mein Leib für euch gebrochen. Jesus, was wir hier nehmen, ist dein Leib, dein Fleisch. Und du sagst in deinem Wort, wer dein Fleisch nicht isst, hat keinen Teil an dir. O Heiland, das möchten wir auf keinen Fall. Ich möchte teilhaben an dir. Und jetzt durch das Abendmahl beteiligen wir uns an Jesus. Halleluja. An seinem Fleisch, an seinem Leben, an all dem, was er uns vom Himmel gebracht hat. An dem Reichtum und der Fülle Gottes. Halleluja, Halleluja. Amen. Preis Gott, wir brechen es. Und wir bleiben in der Anbetung und im Gebet. Und das Brot wird herumgereicht. Die Schwestern tun das. Sie reichen es herum. Es ist für dich. Nimm es. Wenn du jemand Krankes zu Hause hast, nimm es auch gleich für deine kranken Bruder, deine kranke Schwester, deinen kranken Nachbarn, Nachbarin. Es ist für alle, die vom Haus Gottes sind. Halleluja. Praise Gott. Danke, Jesus. Danke, Herr. Oh Herr, wir haben das Brot gebrochen. Halleluja. Und ihr Schwestern, ihr geht und der Herr segne euch. Nehmt, das ist mein Leib für euch gebrochen, spricht der Herr. Frag nicht, bin ich würdig oder nicht würdig. Eigentlich, wenn es darauf ankommt, niemand ist von uns würdig. Wir können alle heimgehen. Aber dank der Gnade Gottes, Jesus hat uns würdig gemacht. Und der Herr sagt, seht, kommt und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Du musst die Freundlichkeit Gottes heute Morgen schmecken. Der Herr möge euch segnen. So geht rum und versucht, so viel wie möglich zu gehen. Und jeder soll sich melden. Man muss sich melden, falls es nicht hinkommt. Der Herr segne euch. Halleluja, praise Gott. Ich spüre die Salbung Gottes hier. Der Geist Gottes ist mitten unter uns, während das Brot jetzt herumgereicht wird. Du empfängst Leben, du empfängst Heilung, du empfängst Gesundheit. Dämonen fahren sogar aus, wenn Jesus in deinen Körper hineinkommt. Da ist kein Platz für den Teufel, weil jetzt Jesus einzieht. Schmecke die Stärke und die Güte des Herrn. Schmecket, seht und freundlich, wie der Herr ist. Seht, wie er ist. Halleluja, Halleluja. Praise Gott. Und in der Nacht, da der Herr Jesus verraten wurde, nahm er den Kelch und dankte und sprach, das ist das Blut des Neuen Testaments. Für euch, für dich, für mich, für uns alle vergossen. Halleluja, fass es. Da liegt Kraft im Blut. Wir haben diese Tage, diese letzten Wochen über das Blut Jesu gesprochen. Wie bekomme ich das Blut Jesu in meine Adern? Der einzige Weg, wie du es bekommen kannst, ist durch das Abendmahl. Im Abendmahl steckt so eine große Kraft. Die Welt hat es noch nicht erkannt und noch nicht entdeckt, was für eine göttliche Kraft drin steckt. Du bekommst Bluttransfusion heute durch die Kraft und Hilfe des Heiligen Geistes. Bluttransfusion. In deinen Adern fließt nicht das Blut von Adam, das Blut nicht von deiner Mutter, deinem Vater. Wenn du das Abendmahl, am Abendmahl teilnimmst, das Blut Jesu Christi, der Sohn des Gottes, fließt in deine Adern. Kannst du Amen sagen? Ich glaube es. Das Blut Jesu fließt es. Und das Blut Jesu reinigt dein Blut. Dein Blut ist infiziert. Dein Blut ist HSV-positiv. Du kannst gar nicht mehr unter den Menschen gehen mit diesem Blut, was du hast. Aber das Blut Jesu reinigt dich. Halleluja. Das Blut Jesu reinigt dich. Vater, ich danke dir für dieses teure, kostbare, vergossene Blut. Und wir nehmen das jetzt im Namen Jesu. Halleluja. Wir nehmen es im Namen Jesu. Amen. Und hier beim Kelch machen wir es so. ihr kommt nach vorne. Die, wo das Brot schon genommen haben und empfangen haben, die kommen dann hier nach vorne. Der eine auf die Seite oder die Hälfte auf diese Seite. Aber jetzt noch nicht, die muss noch für das andere Kelch beten und den anderen Kelch beten. Vater, ich danke dir. Oh, ich danke dir, dass wir so eine Fülle haben. Dass wir so ein Reichtum am Blut Jesu haben. Oh, das Blut fließt schon seit Generationen, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Das Blut hat noch dieselbe Kraft. Das Blut Jesu Christi hat dieselbe Kraft, hat noch nicht abgenommen. Im Gegenteil, es nimmt mehr und mehr zu, je mehr wir davon Gebrauch machen. Und die ersten Christen, die waren nicht so sparsam wie wir. Sie feierten und hielten das Mahl täglich, täglich, täglich. Und weißt du, wenn wir jetzt hier das Abendmahl feiern, ich möchte dir etwas anvertrauen. Du kannst es zu Hause, nachdem du den Herrn geschmeckt und gegessen hast, du kannst es zu Hause dein Abendmahl nehmen. Vielleicht bist du allein, vielleicht bist du verheiratet, Mann und Frau. Ihr könnt es zu Hause weitermachen. Täglich in den Häusern, mit deiner Andacht, mit deinem Tischgebet. Weißt du, wir müssen da nicht groß kompliziert sein. Du nimmst den Kelch, hältst es von dem Herrn und sagst, danke Jesus, danke für das teure Blut. Das fließt weiter von dem Gottesdienst hier am Leopoldplatz, fließt weiter bis zu uns nach Hause, bis zu mir auf meinem Tisch. Und ich nehme es auf und ich stärke mich. Wenn du das empfindest, so darfst du es tun, musst es nicht. Ich das Wort Gottes, die Predigt bringe, ich weiß nicht, wie es hier rüberkommt, kann ich euch nicht garantieren, aber auf jeden Fall, ich habe eine Botschaft, die mein Herz bewegt, komm heraus aus Babylon. Das ist meine Botschaft. Und was es alles ist, Gott hat mir eine Last aufs Herz gelegt und die möchte ich heute abschütteln bei euch in diesem Gottesdienst. Heute Morgen, ich möchte mein Thema behandeln, komm heraus aus Babylon. Ich habe mir extra einen Stuhl genommen hier. Nee, weil ich eine Last loswerden will. Weil mir die Last so schwer ist. Und deshalb möchte ich dieses Thema von hier aus als Stück Lehre betrachten und einfach ein Stück Botschaft weitergeben, die Gott auf mein Herz gelegt hat. Es ist, denn ich befasse mich mit einem heißen Eisen, mit einer Botschaft, die nicht gewöhnlich ist und die möchte ich unbedingt weitergeben. Komm heraus aus Babylon ist gleichwertig fast, was der Elia erlebt. Komm heraus aus der Höhle. Komm heraus aus deiner Gefangenschaft. Komm heraus aus deinen Begrenzungen. Komm heraus aus menschlichen Ängsten, Befürchtungen und Bedenken. Das ist die Botschaft, die ich hier heute Morgen bringe. Komm heraus aus Babylon. Babylon ist so einschüchternd, so bedrohlich. Die meisten Menschen heutzutage in unserer Gesellschaft fühlen sich ohnmächtig. Die sind ohnmächtig, sie sagen, ich kann nichts dagegen tun. Die Dinge laufen, ich kann sie nicht stoppen, nicht bremsen. Leute machen nicht mit oder machen genau das Gegenteil von dem, was man sich vorstellt und denkt. So, Kinder Gottes haben in Höhlen und in Babylon nichts zu suchen. Was es auch immer heißt, was es auch immer heißt. Sie haben nichts in Babylon zu suchen, das ist die moderne Höhle von heute, wo sich Menschen verschanzen und verkriechen. Du bist zu der Freiheit der Kinder Gottes berufen, zu einem übernatürlichen Leben. Glaubst du das? Dazu sind wir berufen. Aber viele suchen Schutz, Zuflucht und Hilfe in Höhlen und in Babel. Was es auch immer heißt. Ich sage es, was es auch immer heißt. Ich habe es noch nicht gesagt, was es ist. Hier wollen die Menschen untertauchen. Hier hängen sie am Tropf Babylons, an der Gnade Babylons, an der Brust Babylons. Wir haben dieses Bild Babel in der Offenbarung. Ich komme nachher noch drauf zu sprechen. Und in Babylon kannst du anonym bleiben. In Großstadt Berlin kannst du untertauchen. In der Masse kannst du untertauchen. Was Babylon auch immer ist, in der Gesellschaft kannst du untertauchen. Babel ist mehr als nur eine geschichtlich gewordene Erscheinung. Babel ist mehr als der große Turm, den man da zum Himmel gebaut hat und Gott vom Thron stürzen wollte. Babel ist mehr. Es ist das Gegenstück zur Gemeinde Jesu Christi. Das ist Babel. Das Gegenstück zum Volk Gottes, Altes und Neues Testament. Wenn ich Volk Gottes rede, meine ich nicht nur die Gemeinde des Neuen Testaments, sondern ich meine auch die Gemeinde, die Propheten und die Patriarchen des Alten Testaments. Ich meine Propheten und Patriarchen des Alten Testaments und Apostel und Propheten des Neuen Testaments. Die Gemeinde des Alten und Neuen Testaments. Mein Text, wo ich einsteige heute Morgen, ist Offenbarung Kapitel 17, Vers 5. Babylon ist. Wenn du deine Bibel dabei hast, wir werden einige Bibelstellen zitieren. Babylon, da heißt es, Babylon ist Mutter der Huren und aller Gräuel auf Erden. Das ist Babylon. Mutter aller Huren und aller Gräuel auf Erden. Was ist Babylon? Gut, dass du fragst. Ich will versuchen zu beantworten. Und wir müssen diese Bilder von Babel verstehen. Bild, was hier als Bild verwendet wird, Babel ist Mutter der Huren und Gräuel auf Erden. Aller Gräuel. Was ist Gräuel? Was ist Hure? Was ist der Unterschied zwischen Hure und Ehefrau? Der eine macht's fürs Geld und der andere macht's aus Liebe. Und der andere macht es professionell, der andere macht es beruflich, obwohl sie beide genau sechs, es geht jetzt mal um sechs, dieses Bild, was ich verwende. Die Hure macht es aus vom Verstand nur her, die Hure macht es nur technisch, die Hure verführt dazu, die Ehefrau wirbt vielleicht, wird umworben und so weiter. Jesus bringt noch ein Bild von der Frau in einer ganz anderen Version, gehört aber auch dazu, in Matthäus 5, 28. Er sagt, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen, in seinem Herzen. Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, hat schon die Ehe in ihrem Herzen gebrochen. Und da kriegen die meisten Männer Konflikte, wenn sie dann eine schöne Frau angucken und die denken, das habe ich Ehebruch begangen. So ist es nicht gemeint. Da meint die Bibel ganz was anderes. Und wir müssen diese Dinge geistlich verstehen. Die Bibel sagt, geistliche Dinge, einen schönen Menschen anzugucken oder schöne Frau oder schönen Mann anzugucken, ist nicht gleich Ehebruch. Aber jetzt kommt noch ein anderer Punkt, was dahinter steckt. Ja, könnt ihr Amen sagen? Also ich bin so frei. Ich gehe sogar nach Parfüm. Ja, ich bin da so frei. Also ich habe keine Hemmungen und Probleme da. Wer aber ihrer ansieht zu begehren, da ist die Botschaft drin. Wir müssen diese Dinge geistlich verstehen. Wenn Gott uns nicht bewahrt, fallen wir alle miteinander. Wenn Gottes Hand uns nicht hält, werden wir alle strauchen. Wir müssen von Gott gereinigt, von Gott geheiligt werden, durch Gott vom Bösen getrennt werden. Nicht dieses Begehren, dieses Verlangen haben. Ach, das wäre doch schön. Wir müssen also, unsere Wünsche, unsere Gefühle müssen von Gott geheiligt und gereinigt werden. Sonst begehren wir nur noch. Und dann versündigen wir uns am Gebot, wo es heißt, du sollst nicht gelüsten. Das ist nicht nur die Frau und das ist nicht nur der Mann. Das ist Hof und Gut und Knecht und Magd und Geld und alles Mögliche. Du sollst nicht begehren. An diesem Gebot wird so viel gesündigt. Und dieses Gebot hat mit Babylon was zu tun. Was ich heute Morgen sagen möchte, und ich versuche Dinge rüberzubringen, Gott möge mir helfen. Sobald die Kirche, und ich meine die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes, vergisst, dass sie in der Welt sein soll, wie Christus in der Welt war, wenn sie nicht mehr Kreuzträgerin und Pilgerin Gottes ist, wenn sie nicht mehr Richtung Gott geht, sondern anderen Dingen nachgeht, hat sie ihren Auftrag vergessen. Wenn du als Kind Gottes den Herrn vergisst, begehst du Ehebruch. Denn der Herr ist der Bräutigam. Wer nicht sich auf den Herrn konzentriert, sondern sich auf andere Weiber, auf andere Dinge sich konzentriert, auf andere Mächte und ja, was alles auch sein mag, konzentriert, der begeht Ehebruch, der treibt Ehebruch. Und dann wundert man sich, und wir wundern uns hier in Berlin, wir wundern uns in Deutschland, wir wundern uns in der christlichen Welt, besonders in der westlichen Welt, aber in der östlichen ist es auch nicht besser, warum wir so viele Bastarde, geistliche Bastarde haben oder geistliche Mischlinge haben, die alle so vermischen, Samariter, wenn wir dieses Bild nehmen würden, warum wir so Promenadenmischung haben. Ihr wisst ja, was das ist, so Hunde. Promenadenmischung. So, warum wir so viel geistliche Promenadenmischung haben, religiöse Exoten und religiöse Zwitter, weil wir nicht konsequent unser Leben reinhalten. Sobald die Gemeinde, die Kirche Jesu, vergisst, dass die Welt für sie gekreuzigt und gerichtet ist, begeht sie Ehebruch. Die Juden sagten zu Pilatus, das ist mir so groß geworden, diese Aussage von den Juden zu Pilatus. Wenn du diesen freilässt, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Wenn du diesen Jesus von Nazareth freilässt, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Und jetzt geht es darum, Gottes Freund oder Kaisers Freund. Wessen Freund möchtest du sein? Sobald die Kirche der Welt Freund ist, ist sie nicht mehr Gottes Freund. Sobald sie die Welt anerkennt, die Kirche, die Gemeinde, uns hier, wir sind selber in dieser großen Gefahr, alle miteinander. Sobald die Welt uns als Gläubige anerkennt und sagt, ach, wie wunderbar, dass wir euch haben. Ihr seid das Salz in dieser Erde und das Licht dieser Welt und so weiter. Wir freuen uns über die Gemeinde, das Gemeindezentrum hier am Leopoldplatz. Sobald das passiert, dann gute Nacht, Gemeinde. Da verlieren wir die Gunst Gottes. Wir haben die Gunst dieser Welt bekommen, aber wir verlieren die Gunst unseres Allmächtigen, des Herrn. Sobald die Gemeinde, sobald die Gläubige die Hilfe dieser Welt in Anspruch nimmt, in welcher Form auch immer, verliert sie die Hilfe Gottes. Ich habe eine Botschaft, die muss ich loswerden, deshalb setze ich mich hin. Deshalb schnallt euch an. Weil es mich bewegt. Gott auf mein Herz gelegt hat. Und es ist vielleicht so eine Botschaft, die Nachwirkung haben wird. Sobald die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu, das Volk Gottes Ehre, Anerkennung bei der Welt sucht oder beansprucht, hat sie die Ehre bei Gott verloren. Es ist angenehm, von der Welt getragen zu werden. Es ist angenehm, von der Welt geachtet zu sein. Es ist angenehm, nicht verachtet zu sein. Wer möchte das nicht? Wer sehnt sich nicht darin? Wir möchten alle gestreichelt, geliebt und geehrt werden. Es ist schön, die Schätze Ägyptens zu haben. Aber guck mal, was Moses gemacht hat. Er achtete die Schmach mit dem Volke Gottes mehr als den Reichtum Ägyptens und er wählte, mit dem Volk Gottes Schmach zu leiden. Wo sind die Christen? Betty hat so ein Bibelwort zitiert und ich glaube, sie hat schon vom Heiligen Geist das Wort bekommen. Die Heiligen haben abgenommen. Volk Gottes hat abgenommen. Wir sind begeistert von Gott. Wir sind begeistert von Jesus. Wir sind begeistert von allen möglichen religiösen Firlefanz. Aber wo ist unsere Heiligkeit geblieben? Allein für Gott da zu sein. Wir sind geistliche Promenadenmischungen geworden. Was es auch immer heißen mag. Die Schätze Ägyptens führen uns zum goldenen Kalb. Das ist das Endergebnis, wo der ganze Reichtum Ägyptens voll Gottes hingebracht hat. Es ist schön, den Genuss dieser Welt zu haben. Es tut gut, Ehre in dieser Welt zu bekommen. Es ist angenehm für das Fleisch, aber nicht für den Geist. Schädlich sogar für den Geist. Doch sobald wir angenehm in dieser Welt werden, sind wir nicht mehr angenehm bei Gott. Wir begehen geistlich Ehebruch. Wir brechen unser Wort. Jesus, nur du und du und nur du und du und du allein. Wir brechen das Wort. Wir werden Gott gegenüber zu Verbrechern, zu Treulosen. Wenn du diesen freilässt, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Wenn du Jesus schützt, Pilatus, wenn du den nicht ans Kreuz bringst, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Wenn du Jesus ehrst, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Wenn du Jesus und seine Sache und sein Werk und seine Gemeinde in der Welt förderst, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Wenn du für Jesus etwas gibst, auch nur einen Cent, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Wenn du Jesus bekennst vor den Menschen, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Wenn du ihn ernst nimmst, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Dieses sich einlassen mit der Welt ist Hurerei und Ehebruch. Babylon, Mutter aller Hurerei und aller Gräuel. Sich einleben in die Welt, sich tragen lassen von der Welt, das Wissen dieser Welt macht uns zu Huren und Ehebrechern. Ich heiße Johannes, aber ich bin noch nicht Johannes der Täufer. Der hätte vielleicht noch ganz anders gepredigt hier. Das Kernproblem unserer Tragödie, unseres Daseins ist die Gottlosigkeit. Wir lieben auf der einen Seite den Herrn und auf der anderen Seite rennen wir zu Geistheilern, rennen wir zu irgendwelchen Hokuspokus-Leute, da suchen dort Hilfe und dort Hilfe. Und der liebe Gott soll auch helfen. Und wir wundern uns, wenn der liebe Gott uns nicht hilft. Und er hat es nicht nötig, uns zu helfen. Dann geh zu deinem Geistheiler und lass dich da bequatschen und besalben und was sonst noch etwas. Und dann konzentrier dich auf ihn und dann kriegst du von ihm seine Hilfe. Der Geistheiler kann dir nicht helfen und der liebe Gott kann dir auch nicht helfen. Wie lange wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen, fragt der Herr. Und das ist Babylon, alles miteinander mitmachen. Das mitnehmen und das mitnehmen und das nicht übersehen und nicht vergessen. Das Wort Gottes sagt, ganz besonders, und Paulus in Epheserbrief, da erwähnt Paulus zum ersten Mal das Wort Gottlose. Im Evangelium kommt das Wort Gottlose nicht vor. In den Evangelien, es kommt erst, Ungerechte und Gerechte kommt das vor. Aber erst im Epheserbrief kommt das Wort Gottlose. Paulus, da taucht das Wort Gottlose zum ersten Mal auf. Warum? Paulus sagt in Ephesus, und Ephesus ist so ein Schnittpunkt in der christlichen Geschichte, der Gemeindegeschichte Jesu. In Ephesus hat Paulus mit wilden Tieren gekämpft. In Ephesus wurden die Leute wütend. Groß ist die Diana der Epheser. In Ephesus wurde Kirchengeschichte ein Stück weit geschrieben. Da wurde die Artemis, die Gottheit Artemis, diese griechische Gottheit, wurde zu Gottheit des Universums erhoben. Die Mutter mit dem Kind. Und bis heute geht es in diese Richtung. Hier in Ephesus predigt Paulus und von hier aus breitet er das Evangelium aus und hier schreibt er auch den Christen, legt die geistliche Waffenrüstung an. Gerade hier, die haben es nötig gehabt, weil Ephesus war der Schnittpunkt. Hier beginnt der geistliche Kampf in Ephesus. Und wir sehen die Offenbarung dann, genau in Ephesus knüpfen die Sendschreiben wieder an. Ich habe wieder dich. Ich habe wieder dich. Und eigentlich da beginnt die Apokalypse. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Die erste Liebe zu Gott. Gott ist nicht mehr Nummer eins. Du tust je länger, je mehr. Aber ich habe wieder dich. Die erste Liebe. Das ist Ehebruch. Erste Liebe aufzugeben. Die erste glühende Liebe für den Herrn. Dann Götter nachlaufen, das mitmachen, das noch mitmachen und so weiter. Jesus ist gekommen, um die Gottesherrschaft aufzurichten. Und zwar in unserem Leben. Er ist gekommen, das Reich Gottes aufzurichten. Und Jesus offenbart das Geheimnis Gottes. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Gott oder die gottlose Welt. Wir sind in der Welt, doch wir sollten nicht von der Welt sein. Das ist so ein kleiner, großer Unterschied. In der Welt, nicht von der Welt. Wir sind Himmelsbürger und das sollten wir immer bewusst sein. Ich bin nicht Deutscher, ich bin nicht Amerikaner, ich bin nicht Russe, ich bin gar nichts, ich bin Kind Gottes. Wenn du das weißt, hast du deine Identität erkannt. Wir sind aus Gott geboren. Wir sind das Produkt des Heiligen Geistes. Wir sind das Produkt des Heiligen Geistes. Wir sind nicht aus uns was geworden, sondern wenn wir was geworden sind, dank der Gnade Gottes. Aber in dieser Welt, Matthäus 13, kannst nachlesen, die Geschichte von Weizen und Unkraut. Matthäus 13. Jetzt wächst Weizen und Unkraut gemeinsam auf. Und jetzt wäre es Sünde, Weizen oder Unkraut zu jäten. Jesus lehrt, dass der Feind das Unkraut säte. Gott hat gute Absichten gehabt. Der Feind säte Unkraut. Und du glaubst gar nicht, wie manchmal der Teufel in die Reihen der Kinder Gottes eindringt. Wenn Kinder Gottes nicht wachen, wenn Kinder Gottes nicht Augen und Ohren offen haben, haben sie den Teufel privat. So sieht es. Jesus sagt, die Welt, Matthäus 13, 38, ist der Acker. Die Welt ist der Acker. Nicht du und nicht die Gemeinde. Die Welt ist der Acker, wo Weizen und Unkraut zusammen gedeiht und wächst. Babylon. Das Anliegen Jesu ist seine Gemeinde. Jesus baut sich selbst seine Gemeinde. Er sagt, ich will und ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus baut seine Gemeinde nicht durch den Kaiser. Und die Gemeinde Jesu ist nicht auf den Kaiser angewiesen. Der Kaiser kann flöten gehen. Die Gemeinde Jesu, die Gemeinde, die Jesus sich baut, ist nicht auf den Staat angewiesen. Auf staatliche Zuschüsse, auf staatliche Hilfe. Die Gemeinde Jesu ist nicht auf Armeen und irgendwelchen Schutz von außen her. Staatsreligion. Und Geschwister, hier lange ich jetzt in ein Wespennest hinein. Gott baut seine Gemeinde, aber nicht mit Hilfe des Staates. Der Staat kann Waffen segnen, der Staat macht so viel Unfug, aber der Herr macht nicht mit. Der Teufel hat Jesus angeboten, alle Reiche will ich dir geben, fall nur nieder und bet mich an. Verlang nicht viel, bet mich nur an. Im ganzen Neuen Testament finden wir nichts von einer Organisation. Nur von Organismus, Leib Jesu, Reich Gottes. Jesus baut seine Gemeinde nicht mit der Zustimmung der Ungläubigen. Und Geschwister, wir fragen oftmals unseren Nachbarn, was denkst du, was denkst du, was denkst du? Die Meinung der Ungläubigen ist Shit. Das geht sie gar nicht an. Was denkt Gott darüber? Wir sollten über Gott nachdenken. Was denkt Gott über die Sache? Nicht, was die Ungläubigen, Nachbarn, Freunde oder Partner denken, was Gott darüber sagt. Babylon ist mehr. Die wahre Kirche Christi ist immer da und dort, wo der Heilige Geist Menschen zusammenbringt. Nicht wie du sie raussuchst und wie ich sie raussuche, sondern wie Gott sie zusammenbringt. Und diese Organisation ist unsichtbar. Dieser Organismus ist unsichtbar. Wo 32 in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Die heilige christliche Kirche ist eine unsichtbare Kirche hier auf dieser Erde. Die Gemeinschaft der Heiligen, die denselben Glauben haben, denselben Herrn haben, dieselbe Taufe haben, denselben Geist haben. Nicht nur Namen. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und wir beschäftigen uns so viel mit toten Menschen. Auch wenn sie christlich sind. Nicht alle, der sich Christ schimpft, ist gleich Christ. Und nicht gleich jeder, der sich Schneider nennt, ist gleich, muss unbedingt Schneider vom Beruf sein. Die Fäden der Gemeinde Jesu, des Volkes Gottes, des Reiches Gottes, läuft im Himmel zusammen. Er ist das Oberhaupt. Und er weiß, wer zum Volk Gottes gehört. er weiß es allein. Und ich kann nicht sagen, du bist und du bist nicht. Wir haben kein Recht, faule Kartoffel rauszusortieren. Vielleicht ist die faule Kartoffel gesünder als manche Gesunde, die glaubt, dass sie gesund wäre. Er ist der Kopf aller Dinge. Die Apostel Jesu Christi haben keine Organisation geschaffen, sondern einen vom Herrn geschaffenen Organismus weiter ausgeweitet. 12 Jünger und dann ging die Sache weiter wie ein Dominoeffekt. Es ging Jesus nicht um eine Religion. Jesus ist kein Religionsstifter wie Mohammed, Buddha oder sonst irgendeiner der anderen. Er ist mehr als das. Wenn heute der Geist Gottes einen weiterführen will, dann scheitert der Heilige Geist an Organisationen. An Satzungen, Dogmen, Traditionen. Bei uns macht man das nicht so. Und der Heilige Geist möchte gerade andere Wege gehen. Der Heilige Geist kann in vielen Kirchengemeinden heute gar nicht mehr korrigieren und gar nichts mehr, hat nichts mehr zu melden. Der Heilige Geist ist ausgeschlossen. Deshalb kommen auch die meisten Kinder Gottes nicht weiter in ihrem Leben, weil sie sich an Dinge halten, die nicht von Gott sind. An Kirchenregierungen, religiöse Schaltzentralen, Vatikan oder Bachstraße, hier früher war die Bachstraße, an Brüderversammlungen, an Synoden oder was sonst auch noch alles sein mag. Wir müssen lernen, uns allein vom Heiligen Geist abhängig zu werden. Allein vom Heiligen Geist. Nicht auf Apostelkonzile. Es ist hochinteressant. Die Apostel in Jerusalem haben den ersten Apostelkonzil gehabt. Sie haben Sachen beschlossen. Aber wir lesen nirgendwo, dass einer dieser Beschlüsse eingehalten wurde. Es war lächerlich. Schade um die Zeit, die sie da verwendet haben. Außer Späße nichts gewesen. Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Gestritten haben sie sich. Wie soll es dem Heiligen Geist was gefallen, wenn sie Brüder streiten? Und da, dieser Beschluss, ja, Paulus hat gesagt, ja, die haben beschlossen und so weiter. Und die Heiden hatten große Freude, dass ihnen keine andere Last aufgelegt wird, außer dass man sich enthält von dem und dem und dem. Es war eine fleischliche Handlung, dieser Apostelkonzil. Hat keine Resultate gehabt, hat keine Auswirkungen bis heute. Durch diese Praxis ist der Leib Jesu nicht gebaut worden. Im Gegenteil, man hat versucht, den Leib Jesu zu beengen und einzuengen. Die meisten Organisationen heute stehen im großen, massiven Gegensatz, tiefen Gegensatz zum Wesen des Evangeliums. Und wir müssen aufpassen, dass wir auch nicht in diesem Strudel hineinkommen. Das gilt für uns alle genauso. Die meisten Leute, die so religiöse Probleme haben, haben nur hausgemachte Probleme. Wer darf das? Wer kann das? Wer ist dafür zuständig? Wer ist dafür zuständig? Und so weiter. Das sind hausgemachte Probleme. Der Heilige Geist, wenn wir Jesus nachfolgen, dann nimmt jeder auf den anderen Rücksicht und es geht vorwärts. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Wenn wir Probleme haben, Geschwister, und Probleme lösen wollen, dann sollten wir in die Kammer gehen, Tür zumachen, mit Gott reden und dann erst miteinander reden. Solange wir noch nicht mit Gott gesprochen haben, sollten wir nicht miteinander reden. Wir haben einander nichts zu sagen. Wenn du irgendwo ein Problem mit einem Bruder, einer Schwester hast, bevor du mit dem Bruder, mit dieser Schwester sprichst, geh in die Kammer, schließ die Tür zu, red mit Gott und dann sag deinem Bruder, deiner Schwester das, was Gott dir gesagt hat. Meistens wird er sagen, halt den Mund. Das ist besser. Es gefällt dem Heiligen Geist viel besser, stille zu sein. Durch stille sein werdet ihr stark sein. Nur da, wo es dem Heiligen Geist gefällt, da ist die Gemeinde Jesu. Und Geschwister, da, wo der Herr seine Gemeinde baut, da hört das Bettelwesen auf. Der ganze Humanismus hört auf. Die ganze Mitleid und helfen wollen und so weiter. Babylon ist nichts anderes als auf Humanismus aufgebaut. Bitte hilf mir. Jesus sagt, und das große, der Teufel kam in die Jüngerschar hinein. Der Teufel hat die Gemeinde harponiert, als Maria in Bethanien Jesus salbte. Und dann kommt Judas und sagte, Meister, wir hätten es verkaufen können, dieses Öl. Und wir hätten Armen helfen können. Mit den Armen zerstört der Teufel die Gemeinde. Mit den Armen schleicht sich der Teufel in die Gemeinde ein. Mit den Armen. Ja, den musst helfen. Wir können ein Altersheim bauen, wir könnten ein Waisenhaus bauen, wir könnten Diakonie aufbauen. Was könnten wir alles mit diesem Geld machen? Jesus sagt, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich habt ihr nicht immer. Und ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Kaiser oder Gott, Arme oder Gott. Du siehst, wie der Teufel raffiniert die Kirche Gottes unterwandert. Arme. Wir könnten das Geld verkaufen und den Armen geben. Dieses bisschen Öl. Es wäre teuer, muss teuer gewesen sein. Der Teufel schleicht sich ein, wenn wir nicht auf Gott hören. Und nur einen einzigen von uns schwach machen, hat er die ganze Gemeinde geschwächt. Nur einen einzigen kränken und ist die ganze Gemeinde krank. Und der arbeitet so raffiniert, meistens sucht er sich den Schwächsten aus. Oder gerade irgendwie nicht wachsam ist oder wie auch immer. Wisst ihr, Gott baut nicht seine Gemeinde mit Ungläubigen. Und wenn ich so die Volkskirchen angucke, die traditionellen Kirchen, auch die Freikirchen, wie viele Wiedergeborene gibt es in den Freikirchen noch? Wie viele Geisterfüllte gibt es in den Freikirchen noch? Spreu und Weizen, Unkraut und Weizen, es wächst nebeneinander. Und deshalb, wir wundern uns, weil keine Einigkeit da ist. Da braucht man ein Komitee, da braucht man einen Papst, da braucht man einen Bischof, da braucht man einen Pastor, da braucht man irgendjemand, der das alles zusammenhält. Weil die Einheit nur auf dem Papier steht, aber nicht in der Wirklichkeit. Was wir brauchen, ist die Einheit des Geistes, Geschwister. Sonst sind wir wieder in Babylon gelandet. Epheser Kapitel 4 von Vers 3 bis 6, aber ich lese nicht alles, nur diesen einen Abschnitt hier. Weil sie nicht durch den Bund des Friedens zusammengehalten werden, oder dort heißt es im anderen Sinn, ich habe das umgedreht, wir werden durch den Bund des Friedens zusammengehalten, durch den Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Du bist an Gott angeschlossen, der ist an Gott angeschlossen, der ist an Gott angeschlossen, und so werden wir zusammengehalten. Jeder von uns bammelt an Jesus. Verstehst du das? Und sobald wir miteinander verquicken, verfangen wir uns und dann haben wir ein Kauderwelsch, ein Durcheinander. Wir müssen schnurstracks an Jesus hängen. Werden wir vom Herrn zusammengehalten, Geschwister, und ich möchte jetzt, deshalb sitze ich. Wir sollen vom Herrn zusammengehalten werden als Gemeinde. Nicht durch Namen, nicht durch Papier, nicht durch Finanzen, nicht durch Verpflichtungen, nicht durch Versprechungen, allein durch den Geist des Heiligen Geistes. Das ist mein Anliegen. Diese Gemeinde, so eine Gemeinde möchten wir hier bauen. Und das ist eigentlich Programm, was ich heute Morgen ankündige. Es wird nicht, und diese Gemeinde darf nicht durch Menschen zusammengehalten werden. Auch nicht durch Johannes Matutis. Auch nicht durch irgendjemand von uns. Wenn ich versuche, die Gemeinde zusammenzuhalten, dann mache ich Murks. Der Herr muss die Gemeinde halten, oder wir können den Laden vergessen und dicht machen. Der Herr. Nicht Menschenfurcht oder nicht Menschenachtung und Respekt. Was denken die, was sagen die, wenn die mich nicht sehen? Die sollte egal sein, ob die dich sehen oder nicht sehen. Sieht dich der Herr. Nicht Angst vor Ausschluss oder Exkommunizierung soll dich halten an die Gemeinde Jesu. Oder dass du die Gnade Gottes verlierst oder unter dem Fluch kommst oder weißt der Kuckuck noch sonst was. Vergiss es alles. Wenn du aus Angst Gott nachfolgst und hierher aus Angst kommst, vielleicht klingelt der Pastor und besucht mich und der sieht mich in Unterwäsche und nicht aufgeräumt zu Hause in meinem Mist und mein Chaos und so weiter. Wenn du nur aus dieser Angst hierher kommst, bleib zu Hause, wo du bist, dann bist du gut aufgehoben und mach dort deine Hausaufgaben. Wir sollten zusammengehalten werden, weil wir Hunger nach Jesus haben. Weil wir Durst haben nach dem und Sehnsucht haben nach dem Herrn, weil wir von Gott nicht genug bekommen. Nicht durch ein Amt oder eine Aufgabe oder sonst auch, was auch immer es sein mag. Neutestamentlich ausgerichtete Gemeinde. Und das ist was wir brauchen. Leib Jesu. Die Vollmacht des Heiligen Geistes. Die klare Botschaft des Evangeliums. Wir brauchen nicht eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wisst ihr, was wir brauchen? Ich sage euch, was wir brauchen. Wir brauchen die himmlische Körperschaft unter uns. Wir brauchen die göttliche Körperschaft unter uns. Leib Jesu unter uns. Wir haben das gehabt heute Morgen. Abendmahl. Leib Jesu ist himmlische Körperschaft mitten unter uns. In unserer Mitte. Wir brauchen biblische Körperschaft. Das Wort Gottes, leibhaftig. Das Wort ist Fleisch geworden. Das ist, was wir brauchen. Nicht Öffentlichkeit. Weißt du, wir haben ein Gerüst und wir brauchen ein Gerüst vielleicht hier und da mal, damit wir existieren können. Das sind Krücken. Aber was wir brauchen, Jesus in unserer Mitte. Kaiser oder Gott. Kaiser oder Gott. Wir wollen keine Körperschaft des öffentlichen Rechts sein. Was soll ich sagen, was die Öffentlichkeit ist? Pöbel. Pöbelvolk. Das sind mehr Ungläubige, mehr Blinde, mehr Taube, mehr Lahme, mehr Schwache, mehr Elende, mehr Kranke, mehr Krüppel. Und die wollen bestimmen, was dann, wo es lang geht. Wir dienen Gott. Und wenn du Gott dienst, hast du mehr Öffentlichkeit und mehr Öffentlichkeitsarbeit und bist mehr sichtbar. Und weißt du, bist ein Schauspiel vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wenn du Gott richtig von Herzen dienst. Dann guckt die ganze Welt, das gesamte Universum, beobachte dich und kann dich nicht mehr aus den Augen lassen. Dann brauchst du auch keinen heiligen Vater. Gott ist dein Vater. Gott ist dein Vater. Und du hast so viel Publicity und du hast so viel Aufmerksamkeit. Ich denke nur an unseren Andreas, als er seine Goldmedaille zurückgegeben hat. Da war der Teufel los. Dann überall, sogar in Amerika, in den Zeitungen stand es überall. Da ist in Deutschland ein Verrückter, der ist Christ geworden und gibt seine Goldmedaille zurück, weil er mit seinem Glauben ernst macht. Wenn du mit deinem Glauben ernst machst, brauchst du keine Zettel zu verteilen. Brauchst du kein Zeugnis zu geben. Dann bist du selbst ein wandelndes Zeugnis in dieser Welt. Hast du Öffentlichkeit? Und dann hast du Recht. Öffentliches Recht, was ist das? Was kann mir der Bundeskanzler für ein Recht geben? Oder das Parlament für ein Recht verschaffen? Du siehst, Gesetze werden zugemacht und morgen werden sie wieder umgemogelt, wird alles rückgängig gemacht. Das ist alles Wischiwaschi. Aber wenn Gott einem Recht schafft, und ich werde den Auserwählten Recht schaffen, die zu mir Tag und Nacht rufen, heißt im Wort Gottes. Wenn Gott dir Recht schafft, dann hast du Recht aus dem Zentrum des Universums. Wenn Gott dir Recht schafft. Und wir brauchen das göttliche Recht. Und auf alles andere kannst du pfeifen. Das gilt für Gesundheit, das gilt für Finanzen, das gilt für politische Ebene, für Familie, Lehre, Angelegenheiten, das gilt für alle Ebenen. Öffentliches Recht. Das ist alles nur Quatsch. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Es ist aber so. Nur so können wir frei und ungeniert leben, wenn wir wissen, wir sind Gott. Und ich muss mich mit niemandem vergleichen, mit niemandem messen. Sören Kierkegaard, ich mag den. Als ich in Königsberg war, erzählt habe, dass ich Sören Kierkegaard und noch ein paar andere solche Ost-Nord-Philosophen mag und lese und so weiter, waren die Leute so begeistert dort und ich kam so gut an. Sören Kierkegaard sagt, was Gott gebrauchen will, und hör mal zu, könnte fast Gottes Wort sein. Was Gott gebrauchen will, macht er zuerst zu nichts. Was Gott gebrauchen will, macht er zuerst zu nichts. Großartig. Unser Thema ist, gib Gott die Ehre. Das ist die Botschaft. Was Gott gebrauchen will, macht er zuerst zu nichts. Also, wenn du immer weniger von dir geworden bist, wenn du nichts mehr hast, dann bist du auf dem besten Weg zu einer Beförderung. Aber ich bin noch nicht fertig mit Sören Kierkegaard. Er sagt, was Gott gebrauchen will, macht er zuerst zu nichts. Eine Beförderung im Gottes Verhältnis ist daran zu erkennen, dass man degradiert wird. Eine Beförderung im Gottesverhältnis, also im Verhältnis zu Gott. Je näher du an den Herrn kommst, desto mehr wirst du in dieser Welt degradiert. Gedemütigt, verachtet, schief angeguckt, ignoriert. Das ist praktisch raus aus Babylon. Das sind diese Zentrifugalkräfte, die dich rausschleudern. Aus Babylon, du kommst von selber raus, brauchst gar nicht mehr viel tun. Wenn du ernst mit Gott meinst, je mehr zum Zentrum, desto schneller fliegst du. Das ist praktischer Ausstieg. Satan wollte, oder hat versucht und hat es auch gemacht, seinen Thron hier auf dieser Erde aufgeschlagen in Organisationen, Kirchen, durch Vorstände, König. Wir brauchen einen König beim Volk Gottes. Wie wollte Gott sein Volk Israel führen? Durch Priester und Propheten und Richter. Und die sind wunderbar zurechtgekommen. Und die haben genug gehabt zu essen und zu trinken. Wenn Not war, hat Gott einen Propheten erweckt oder einen Richter erweckt oder einen Messias erweckt und sie wurden so geführt. Und genau so wollte Gott weiterführen sein Volk. Aber wir brauchen einen König wie die Heiden links und rechts, vorne und hinten. Und dann haben sie den König gekriegt. Und dann Samuel weint. Und dann sagt Gott zu ihm, sie haben nicht dich verworfen, Samuel, nur weil du jetzt alt bist, sondern sie haben mich verworfen. Und sie werden noch ihre Rechnung bezahlen müssen. Gott wollte, und das ist, was heute Morgen mich bewegt, Gott will sein Volk übernatürlich weiterführen. Auf übernatürlicher Basis. Und um sein Volk zu führen, braucht er kein Amt, keine Institution, keine Synode, kein Vatikan, kein Mekka. Gott braucht all das nicht. Auch keine religiösen Funktionäre. Bezel, ein Kirchen, ein Pietist eigentlich, aus dem 18. Jahrhundert, der sagte Folgendes. Deshalb funktioniert die Kirche heute ja auch gar nicht. Weißt du, die Kirche würde heute bestens funktionieren, wenn sie von Jesus abhängig wäre. ob es katholisch oder evangelisch, die Kirchen wären alle gestopft voll. Sie würden funktionieren, wenn die Funktionäre funktionieren würden. Betzel sagt, die Kirche geht nicht zugrunde an ihren Feinden, sondern an der glänzenden Fassade ihrer Statistiken, an ihren Mitläufern und an ihren unberufenen Dienern. Da geht die Kirche zugrunde und ist schon zugrunde gegangen. Die haspelt nur noch nach Luft. Wie wirkt Gott? Durch Offenbarung, durch Inspiration. Wir wollen eine biblische Gemeinde bauen, Geschwister, und deshalb sind wir da heute Morgen. Reich Gottes, Jesus, bau du deine Gemeinde. Lass uns das zusammen sagen. Lieber Heiland, baue du hier in Berlin. Baue du selbst, Herr Jesus, deine Gemeinde. Und wir wollen deine Mitarbeiter sein. Bitte Gott darum, dass du sein Mitarbeiter sein könntest. Sein verlängerter Arm. Oder was es auch immer ist. Heraus aus Babylon. Babylon. Ich muss euch vielleicht aufgreifen für diejenigen, die sagen, was kann ich damit anfangen? Und ich sage euch, dann verstehen wir viel besser, was Babylon ist. Zum ersten Mal kommt Babylon in 1. Mose 10, Vers 8 und 9 vor. Und da heißt es Nimrod, das ist Ur-Babylon. Und da heißt es, der fing an, 1. Mose 10, 8 und 9, der fing an, ein gewaltiger Herr zu sein auf Erden. Der fing an, ein gewaltiger Herr zu sein auf Erden. Und er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Der normale Otto Normalverbraucher liest es, denkt sich nichts dabei. Er ging halt auf die Jagd. Aber es ist mehr als nur Hunting. Nimrod hat am Anfang zuerst nur wilde Tiere gejagt und sie gezähmt, die Raubtiere in Schach gehalten. Das war zuerst das Erste, was er gemacht hat. Damit fing sein Beruf an. Der Mensch sollte über die Tiere herrschen. Aber hier ging es dann plötzlich um mehr. Ums Überleben. Plötzlich, und wir lesen gleich weiter, Nimrod baute eine Stadt nach der anderen. Und die erste Stadt, die er baute, war Babylon. In Vers 8, Nimrod, ein gewaltiger Herr. Das ist der erste Gewaltige. Das ist der erste Gewaltmensch. Da wurde die erste Vergewaltigung geübt, wo Menschen ausgenutzt worden sind. Hier finden wir die Idee und den Keim für Weltreiche. Babylon. Und damit die Machtbesessenheit so vieler, die da oben sitzen. Ein Gewaltiger ist er geworden. Hier begann die menschenverachtende Tyrannei. Und Babylons Geist ist der Geist der Kontrolle. Das ist Babylons Geist. Und schon wenn du allein die Bedeutung des Namens Nimrod hörst. Nimrod heißt Empörer. Nimrod heißt Widerspenstiger. Nimrod heißt übersetzt, lasst uns empören. Und gegen wen sich empören? Gegen wen sich widersetzen und widerstreben? Gegen Gott, den Allmächtigen. Im Namen Nimrod finden wir schon die Wurzel des ganzen Verbrechens, das bis heute andauert. Im Namen Gottes. Und zwar, er hat es im Namen Gottes fertiggebracht, Tiere in Schach zu halten, für einen guten Zweck, mit guten Absichten. Und alle tun für guten Absichten. Amerikaner haben ihre Atombombe in Hiroshima und Nagasaki abgeworfen, um Frieden herzustellen. Um Frieden herzustellen. Gute Absicht. Aber Hunderttausende müssen verrecken und sterben, vergasen, verbrennen, verglühen. Und die leiden heute noch da an den Folgen der ersten Atombombenabwurf. Für den Frieden. Und alles wird für den Frieden gemacht, für einen guten Zweck, für gute Absicht. Das ist Babylon. Und wir müssen auch aufpassen, wir machen auch gute Sachen mit guten Absichten. Und wir dienen Babylon. Und merken das hinterher, wenn es zu spät ist oft. Im Namen Gottes. Und jetzt kommt Jesus. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen das getan? Im Namen Gottes Herrschaft ausgerichtet. Und wir kommen, und Geschwister, auch davor müssen wir uns hüten. Babylon ist mittendrin in der Kirche. Und wir haben hier zweierlei Bedeutung. Mutter aller Gräuel und Mutter der Hurerei. Wie viel Verbrechen wird im Namen Gottes begangen? Es geht auf keine Kuhhaut mehr. Darum, komm heraus aus Babylon. Das heißt, übersetzt auf Deutsch, übertragen, komm heraus aus dem Geist der Unterdrückung. Lass dich nicht unterdrücken und unterdrücke nicht andere. Deshalb heißt es beim richtigen Fasten, richtiges Fasten ist nicht nur aufs Essen zu verzichten, nach der Bibel, lass los, die du gebunden hast. lass los, die du gebunden hast. Solange du das nicht getan hast, brauchst du gar nicht anfangen zu fasten. Komm heraus aus der Versklavung, das heißt, komm raus aus Babylon. Komm raus aus der geistigen Ausbeutung. Beute niemand aus und lass auch dich nicht ausbeuten. Komm heraus aus dem ganzen Machtapparat der Zivilisation, aus dem ganzen Machtgefüge. Nimrod war der Erste, der den Namen Gottes missbrauchte für seine Zwecke. Er köderte die Menschen mit dem Namen Gottes. Gott mit uns, haben die deutschen Soldaten mal in den Krieg getragen. Ich habe heute oder gestern ein E-Mail bekommen von einem Vater aus Amerika, dessen Sohn in Bagdad in einem Panzer drin saß und der Panzer wurde da mit einer Panzergranate angegriffen, die im Panzer drin waren, die starben alle, nur der Sohn von dem Vater überlebte, keine Hände, keine Füße mehr. Krüppel wurde nach Hause gebracht, das ist passiert im Sommer und jetzt bittet er, bitte bete. Und dann schreibt er noch drunter, mein Sohn kämpft für Amerika und Gott. Für Amerika und Gott und so weiter. Er kämpft für den Teufel und nicht für Gott und Amerika. Weißt du, dieses Vermischtwerden für Gott und Amerika, für Gott und Deutschland, für Gott und Russland, für Gott und China oder Afrika, weiß ich sonst noch was, für Gott und katholische Kirche, für Gott und evangelische Kirche, für Gott und Freikirche, für Gott und Charismatik und so weiter. Wir kämpfen für falsche Ideen, Ideale im Namen Gottes. Gute Absicht. Vorwand ist gut. Sache mag vielleicht gerecht sein. Idealismus und Fanatismus gehört in dieser Kategorie. In dem Namen Gottes wird so viel Schindluder getrieben oder mit dem Namen Gottes. Und deshalb, wir sollen auch aufpassen. Nimrod hat es fertiggebracht, durch die Gewalt so den heiligen Schein aufzusetzen der Sache. Idealismus zu vermitteln, Wohlgefallen, göttliches Wohlgefallen, was auch immer war, ist auch Prototyp und Urbild und Inbegriff für alle Tyrannen und Diktatoren dieser Zeit. Zeit reicht mir nicht aus, um das Babylon. Nebukadnezar hat ähnlich weitergemacht. Und alle Tyrannen bis heute machen es an diesem Vorbild weiter. Babylon wird in der Bibel als diese große Hure bezeichnet. Jesaja 1,21. Wie geht das zu, dass die fromme Stadt zu Hure geworden ist? Babylon heißt eigentlich übersetzt das Tor zu Gott. Und aus diesem Tor zu Gott ist es zu Hure geworden. Und Hesekiel 16 gibt uns die Antwort, Vers 15, 16 und Vers 30. Aber du verließest dich auf deine Schöne. Und weil du so gerühmt wurdest, triebst du Hurerei. Weil es dir zu gut ging, weil es dir zu wohl ging, weil du so schön warst. Also, dass du dich an einem jeglichen Rand machtest, der vorüberging und gemein wurdest. Und du nahmst von deinen Kleidern und machtest dir bunte Altäre daraus und triebst deine Hurerei darauf. So ist dieser Abfall passiert. Wie soll ich doch dein Herz beschneiden, spricht der Herr, der Gott, weil du solche Werke tust oder die Werke einer großen Erzhure. Und das ist aber eigentlich jetzt nicht auf Babylon gemünzt, sondern auf die Juden. Ganz schlimm. Auf Israel ist es gemünzt hier. Dein Verhältnis, du warst die Schönste und du hast diese Schönheit, diese Berufung, diese Erwählung missbraucht. Babylon ist Missbrauch. Unser Gaben und Talente, unser Schönheit, unseres Vermögens. Jesaja 54, Vers 5. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth ist sein Name. Der dich gemacht hat. Eigentlich, was du geworden bist, danke Gott, denn du bist dank der Gnade Gottes das geworden. Und jetzt bleib in der Gnade. Geschwister, es ist so wichtig, in der Gnade Gottes zu bleiben. Und nicht, dass wir aus der Gnade Gottes fallen. Und sobald wir aus der Gnade Gottes fallen, sind wir Hurer und Ehebrecher. Wir brechen das Wort, das Gott uns gegeben hat, oder das wir Gott gegeben haben. Jetzt zurück zu Babylon noch. Offenbarung 17, Vers 1. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir zeigen das Gericht. Über Babel kommt das große Gericht. Ich will das Gericht zeigen, spricht der Herr. Komm, ich will dir das Gericht über die Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit welcher Unzucht sie getrieben hat. Und die Könige auf der Erde und alle, die auf den Erden wohnen, hat sie betrunken gemacht vom Wein ihrer Unzucht. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier. Das ist die Farbe der Kirche, der Religion. Scharlach. Und scharlachfarbenen Tier. Und das war voll lästerlicher Namen. Wen hat wer wurde hier gelästert? Und wen hat man hier gelästert? Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Im Namen Gottes. Das ist die Lästerung. Im Namen Gottes Schindluder zu treiben. Im Namen Gottes Leuten das Geld abzuknüpfen. Im Namen Gottes Leute zu bestimmten Taten zu zwingen. Jemand rief mir die Tage an, du musst mir helfen. Und dann zitiert mir Bibelstellen. Pfui Teufel. Du musst mir helfen, ich muss niemand helfen. Es sei denn, Gott zeigt mir, dass ich helfen muss. Und dann Seelenmassage zu betreiben. Und weißt du, mit Bibelsprüchen, ihr müsst den Armen helfen, den Weisen helfen. Lothar, wenn wir die Briefe alle beantworten würden, die wir von Indien kriegen, du machst es nicht mal mehr auf wahrscheinlich. Wir würden Bettler werden. Du musst uns helfen. Du musst gar nicht helfen. Aber du siehst, und dann will der Teufel uns so verzetteln, dass wir nur noch für die Armen da sind und keine Zeit mehr für Gott haben. Dass wir für die Kranken so viel Zeit verschwenden und keine Zeit mehr für Gott haben. Und trösten und beistehen, so viel Zeit vergeuden, dass wir keine Zeit mehr für Gott haben. Wann soll Gott zu uns sprechen? Komm heraus aus Babylon. In der Endzeit wird Babylon gerichtet. Und in der Endzeit steht Babylon kontra Jerusalem. Aber nicht das Jerusalem, das unten in Palästina ist, sondern das neue Jerusalem, das vom Himmel kommt. Da ist diese Auseinandersetzung. Wenn du die Bibel liest, ist nicht Jerusalem, Alt-Jerusalem da in Palästina, sondern das neue Jerusalem, das vom Himmel kommt. Und sogar Petrus sagt Babylon, was Babylon ist. Petrus schreibt in einem seiner Briefe und erwähnt und sagt, Hure Babylon, wo unser Herr gekreuzigt wurde. Der Herr Jesus ist nicht in Babylon gekreuzigt worden. Glaub mir das. Der ist nicht nach Indien gegangen, um zu sterben. So wie manche glauben, weil es da drin steht. Sondern Babylon ist die abgefallene Kirche, das abgefallene Volk Gottes, abgefallene Judentum. Das ist Babylon. Dort ist unser Herr gekreuzigt worden. Gott sammelt sein Volk und seine Gemeinde. Das heißt, Ekklesia rausgerufen. Komm heraus. Und Offenbarung 17, da ist die Rede, komm heraus. Dieses Weib hat die Völker trunken gemacht. Und zwar interessant ist, dass es die Märtyrer, die Zeugen Jesu Christi und die Propheten, die Zeugen des Alten Testaments. Beides. Also wenn wir von der Gemeinde sprechen, müssen wir immer Altes und Neues Testament denken. Und nicht die Juden und nicht die Christen heute, sondern Volk Gottes aus beiden Zeitaltern. Manche denken, ja, die Christen, das Christentum, vergiss es, ist genauso schlimm wie Buddhismus, Hinduismus oder Islam oder Judentum oder sonst etwas. Nicht den Namen. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Zweimal im Neuen Testament wird uns gesagt, geht aus. Geht aus von Babylon. Zweimal. Keine unnötige rhetorische Frage, sondern das alte Volk Gottes muss rauskommen und das neue Volk Gottes. Altes testamentliche Volk Gottes und das neue testamentliche Volk Gottes. Beide müssen raus aus Babylon. Das ist eine Aufforderung für Gott, von Gott her. Geht aus. Und es ist ein Befehl. Ein Befehl vom Himmel. Offenbarung 18, Vers 4. Vom Himmel. Eine Stimme befiehlt. Geht aus. Es fordert uns aus zu verlassen. Babel, das ist es steht schon vom Gericht, und eigentlich wir sehen das Gericht, dass es da schon alles zusammenbricht, weil die Sünde dieser Stadt zum Himmel schreien, so wie die Sünde Sodoms und Gomorras. Die Sünde schreit, da ist so viel Elend. Jetzt guck mal, da kauft doch eine Kompanie, kauft doch eine Firma auf, um dann im nächsten Jahr wieder kaputt zu machen und 3000 Leute auf die Straße zu schicken. Wie viel Elend bei 3000 Leuten, die arbeitslos werden, wie viele Familien, wie viel Blut hängt da dran an solche Kommerzgeschichten? Man denkt wirtschaftlich, trunken vom Blut der Heiligen, der Unschuldigen, der Ohnmächtigen. Es reicht nicht nur aus, einfach sich zu trennen, sondern wir müssen, wenn wir ausgehen, geht aus von Babylon, ist eine radikale Trennung. Nicht nur sich ein bisschen separatieren, wollen wir nichts zu tun haben, geht uns nichts anderes und so weiter. Nein, wir müssen radikal die Brücken abbrechen. Und Gott sorgt für diesen Zusammenbruch. Gott sorgt nur, müssen wir nicht nachhelfen. Es passiert von selber, es kommt, wie es kommen muss. Das Gericht ist reif, wenn die Apokalypse einmal läuft sie, dann nützt alles Beten nichts mehr. Und deshalb brauchst du nicht für Sachen, die Gott dahin gegeben hat, nicht zu beten. Hör auf, für Sachen zu beten, die Gott dahin gegeben hat. Du pushst Gott ins Handwerk. Für die Apokalypse brauchst du nicht mehr zu beten. Die Hure, das ist für mich nicht nur die katholische Kirche, wie manche Ausleger sagen, sondern für mich sind das alle Organisationen, was menschlich ist, wo nicht Gott der Herr ist. Da ist die ganze Wirtschaft ohne Gott, da ist der ganze Kult und Kultur ohne Gott. Ich bin so froh, dass da wenigstens sich jemand da abgesagt hat mit dieser Oper. Und die Frau, ich hab der Frau geschrieben, dass ich für sie bete. Die tut mir jetzt leid. Die kommt jetzt in die Teufelsküche. Weil sie sich gewagt hat, zu sagen, ich mach nicht mit. Denn die Götter sollten geköpft werden. Da sollte Buddha geköpft werden, da sollte Mohammed geköpft werden, da sollten noch ein paar andere geköpft werden und auch Jesus Christus. Und genau das ist, die sollten geköpft werden und das sollte gerade im Mozart-Jahr sowas Großartiges werden und da passiert sowas, dass so ein Weib, so ein Stück Frau einfach fertig bringt, sagen nein, da gibt es keine Krönung dafür. Und das Erstaunliche ist, da siehst du, den Freimaurern wurde das Handwerk gelegt. Alle Humanisten plötzlich in ein Horn blasen, egal wer das ist. Jetzt, die hat das Handwerk da gestört. Diese Frau, ahnungslos, aber die braucht jetzt unser Gebet. Wir dürfen für sie ruhig beten, denn jetzt wird sie, die wird fliegen. Ich kann euch schriftlich geben, die wird in nächster Zeit entlassen werden, weil sie sich sowas erlaubt hat, den Teufel ins Handwerk zu fuschern. So, nur nebenbei, Reich Gottes kommt. Das andere interessiert mich. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und die konnte nicht anders tun, als was sie tun musste. Sie war von Gott für das bestimmt. Zusammenarbeit mit heidnischen Vorstellungen ist Babylon. Zusammenarbeit mit heidnischen Vorstellungen, was es auch immer heißt, mit heidnischen Absichten, heidnischen Ideen und so weiter. Es mag noch so gut sein. Weißt du, wir haben hier gehört, halbe Wahrheit. Ist eine ganze Lüge. Sogar Dreiviertel Wahrheit ist Lüge. Es mag noch so gut und so nützlich und so ehrlich gemeint sein und noch so viel Spaß machen, aber es ist nicht von Gott befohlen. Alles, was nicht von Gott befohlen ist, ist Babylon. Wir wollen uns einen Turm machen, der bis in den Himmel reicht. Es mag die Wahrheit sein, es mag perfekt sein, es mag praktisch sein, aber es ist nicht von Gott. Geschwister, alles, was nicht von Gott ist, Finger weg. Wenn du das mal anfängst, dann hast du so viel zu tun, dass du dich gar nicht mehr um was anderes groß kümmern kannst. Die Frage ist, steht Gott dahinter? Wie weiß ich das? Hat es Gott gegeben? Weißt du, wenn du eine Sache Gott abgeben kannst, dann ist es von Gott gegeben worden. Wenn du Gott nicht abgeben kannst, nicht loslassen kannst, wenn du da dich reinsteigerst und noch andere mit reinziehst, war es nicht von Gott. Glaub mir das. Gott ist ein Gott des Friedens. Aber das ist ein anderes Thema. Hiob sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Wenn du Gott trotzdem danken kannst, ob es passiert oder nicht passiert, wenn es vollkommen egal ist, was passiert, dann war es von Gott. Ob es nichts passiert oder was passiert, spielt keine Rolle. Dann war es von Herrn. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Zusammenzuarbeiten mit unbiblischen Formen und Normen und so weiter, was nicht von Gott kommt, künstlich selbst erzeugt und selbst gemacht, ist Babylon. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14 bis 17, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, macht nicht dieselbe Arbeit. Und das Joch heißt arbeiten. Arbeitet nicht zusammen. Du kannst nicht zusammen machen, nichts dafür, wenn da jemand in deine U-Bahn sich reinsetzt und ungläubig ist. Aber du kannst mit Leuten nicht zusammenarbeiten. Das Joch ist ein Bild auf Arbeit, auf Dienst. Unkraut und Weizen können nicht zusammenarbeiten. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit Ungerechtigkeit? Und du siehst so viele ungerechte Sachen, wenn ungerechte Sachen passieren, egal wo. Auch wenn bei uns ungerechte Sachen passieren würden. In einer Kirche oder einer Gemeinde, egal. Wenn ungerechte Sachen passieren, sie sind nicht von Gott. Was hat Ungerechtigkeit zu tun mit der Gerechtigkeit? Und Geschwister, wir müssen gerecht sein. Und zwar sehr gerecht. Sonst straft uns Gott. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und in ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt kein Unreines an. So will ich euch annehmen. Gott nimmt dich nicht an, wenn du das nicht machst. Gott nimmt dich nicht an, wenn du das nicht machst. Weißt du, ob du Gott annimmst, das ist etwas anderes, aber er nimmt dich nicht an. Wenn du des Kaisers, wenn du diesen loslässt, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Aber wenn du den annimmst, nimmt Gott dich an und der Kaiser verachtet dich, verfolgt dich. Nur wer auszieht, nur der wird gesegnet. Nur der, der radikal die Brücken abbricht, der wird gesegnet. Nur wer sich dem weltlichen Einfluss entzieht, das ist nicht leicht, Geschwister. Wir haben Fernsehen, wir haben Telefon, wir haben Internet, wir haben alles. Wir haben Zeitungen, wir haben Briefe, wir haben Menschen um uns herum. Wer sich dem weltlichen Einfluss entzieht und Einflussbereich entzieht und nicht mitzieht und seine eigene Meinung bildet, seinen Kopf einschaltet, der wird Gott angenehm werden. Ich sage euch eines, Ungläubige haben keine Offenbarung. Braucht ihr gar nicht fragen. Deshalb, ihr Rat ist null und nichtig. Sie haben kein göttliches Licht, sie haben keine göttliche Stimme, sie sind taub für das Göttliche, sie sind blind für das Göttliche, sie haben keine Geistesleitung. Was willst du, Kind Gottes, von diesen Leuten? Sie handeln immer nur berechnend. Was springt mir dabei raus? Und viele betrügen sich selbst, indem sie nicht nach dem Geist der Heiligkeit wandeln und handeln. Sie betrügen sich selbst. Und letztendlich, du bist erstaunt, und das ist, was ich in der Seelsorge ständig zu tun habe, das, was mir zu schaffen macht, und wo ich Gott sage, Herr, hilf mir, zeig mir. Die Leute merken nicht, die verwischen alles, Grenzen verwischen. Man kann geben wie Ananias, und du siehst, was das Ende ist, wenn man gibt wie Ananias. Oder opfern wie Kain. Wir können alles, diese weltliche Art und Weise, oder wie die Jungfrauen. Man kann dem Heiland entgegen, dem Bräutigam entgegengehen. Man kann Jungfrau sein, man kann Lampe haben, man kann Öl haben, aber man hat nicht Reserve, um dem Bräutigam zu begegnen. Wer aus Babylon ausgeht, nur der gehört zu den Erlösten, zu dem Überrest Gottes. Nur wer Babylon radikal verlässt. Petrus sagt in seiner ersten Predigt, und das ist die Predigt von Pfingsten, und diese Predigt ist so ein Schlüssel. Lasst euch erlösen. Lasst euch erlösen von der väterlichen Lebensweise. Gemeint war Judaismus. Lasst euch erlösen von der Verdorbenheit der Menschen. Von der gottlosen Lebensweise. Lasst euch erlösen von dem ganzen Götzenkult. Diesem Wir-Gefühl. Lasst euch erlösen von den ganzen Standbildern. Von der falschen Anbetung und Verehrung. Die Welt will dich in die Knie zwingen. Das ist alles. Runter. Falle nieder und bete mich an. Die Welt will dich einschüchtern, wird gekündigt. Und was dann? Hartz IV gibt's noch. Und wenn es nicht gibt, Sauerampfer. Sie will unseren Respekt, unsere Beachtung, unsere Verehrung, unsere Anerkennung. Sie will uns erzwingt, und du merkst nicht, wie du erzwungen wirst. Sie müssen das einnehmen. Wer sagt dir, dass du das musst? Gar nichts. Menschen brauchen eine Erlösung vom Heidentum auf der einen Seite. Sie brauchen Erlösung vom Judaismus, sie brauchen Erlösung von Babylon, sie brauchen Erlösung von Sünden, sie brauchen Erlösung von Abhängigkeit von Meinungen und Menschen und Ansichten und was es auch alles ist. Wir brauchen diese Erlösung, und wehe uns, wenn wir diese Erlösung nicht erleben und erfahren, dann sind wir nicht erlöst, und zwar völlig erlöst. Wir brauchen eine völlige Erlösung. Geht aus Babylon, ist das dieser Ruf hier. Viele sind süchtig gemacht worden von falscher Religion. Sie sind betrunken, hier, sie sind trunken geworden. Ihnen kann man unter Umständen gar nicht mehr helfen. Die Menschen brauchen von dieser religiösen Sucht Erlösung, von Strukturen, von Prinzipien, von Grundsätzen. Wenn der Heilige Geist einmal arbeitet, dann überspringt er Sachen. Dann macht er Umwege, geht seinen Weg. Dann zwingt er niemanden zu etwas, schüchtert auch niemand ein. Komm heraus. Von allen Äußerlichkeiten, nur jemand zu gefallen. Die Schönheit kann dein Verhängnis sein. Es ist so wichtig, dass wir innen drin was haben. Novalis, 1772 bis 1801, also lange Zeit schon vor uns, ist eigentlich ein Pseudonym. Der Mensch besteht in der Wahrheit, sagt er. Wer die Wahrheit verrät, verrät sich selbst. Und wir haben so viele Verräter, die Wahrheit verraten haben, weil sie in Babylon geblieben sind. Sie haben trotzdem gewusst und trotz des besseren Wissens anders gehandelt. Wer die Wahrheit verrät, verrät sich selbst. Kannst du im Spiegel noch heute Abend schauen? Und dann sagt Novalis weiter, es ist hier nicht die Rede von Lügen, sondern vom Handeln gegen die Überzeugung. Gegen deine Überzeugung. gegen deine Offenbarung, gegen deine Erkenntnis, gegen deine Erfahrung, gegen deine Führung. Daniel in Babylon, er hat sich nicht beschmutzt mit der Speise des Königs. Das ist doch einfach. Er sagt, lieber trinke ich Wasser und esse Gemüse. Aber ich möchte diese leckeren Speisen, so lecker wie sie waren, mit Schlagsahne oben drauf. Ich will mich nicht versündigen an diesen leckeren Speisen des Königs. Und du wunderst dich, woher Daniel die ganze Weisheit geschöpft hat, woher er seine Kraft geschöpft hat, woher er seine Beständigkeit geschöpft hat. Und da fing es an bei diesen Buben, die vier Jungs, die in Babylon waren. Sie haben sich nicht verunreinigt an den Speisen Babylons. Sie haben nicht vom Tisch des Königs gegessen. Kaiser oder Gott. König oder Gott. Und sie haben Gott erwählt. Lieber Gemüse und Wasser. Auch wenn die Nahrung noch so gut und nahrhaft gewesen wäre. Sie ist den Götzen geweiht gewesen. Sie handelten im Namen des Götzen, der Götze. Die Babyloner hatten allein schon 500 Gottheiten. Und man fand eine Schrift in Babylon, 2500 Lokalgottheiten noch, die noch dazu kamen vom Ausland her. Also du kannst vorstellen, wie göttlich die waren. Und nicht alles, was göttlich ist, muss von Gott sein. Daniel hat gesagt, nein, auch wenn es noch so harmlos ist. Ich beteilige mich nicht daran. Wir essen nicht davon. Also ich lade dich ein zu Kürbissuppe. Sie wollten nicht ihren Segen. Sie wollten nicht ihre Gunst, nicht ihre Zustimmung. Sie wollten keine geistige Verbindung zu den Götzen überhaupt herstellen. Schon mal allein nur herstellen. Dieses unbewusste Handeln war für ihn sogar so wichtig. Nicht einmal unbewusst. Wer weiß es, ob die Götter geweiht sind oder nicht. Sie lehnten den Geist Babylons ab. Und zwar konsequent. Und darum, nur weil sie konsequent die Stimme des Geistes Babylons ablehnten, nur deshalb konnten sie die Stimme des lebendigen Gottes hören. Nur deshalb konnten sie beständig bleiben. Nur deshalb konnten sie geradeaus ihren Weg gehen, weil sie sich nicht vermischt haben. Der Geist, die Beziehung zu Gott war ihnen wichtiger als die Speise. Ihr Inneres hat kein Götzenfleisch aufgenommen. Obwohl sie mittendrin in Babylon, in der Zentrale Babylons waren, haben sie sich nicht beschmutzt mit Babylon. Du kannst in der Welt sein und nicht von der Welt. In der Welt, nicht von der Welt. Gott lässt sich nicht mit den Götzen vermischen. Und darum auch der ganze Gottesdienst hier beim Daniel. Er war stabil, er war beständig. Er ließ sich nicht abbringen, egal was für Gesetze ausgegeben worden sind. Gott bestimmte sein Leben. Er wusste ganz genau, wozu sie da sind und was der Zweck ihres Lebens ist. Und ihr Verhalten vor diese drei Jungs und den Daniel dazu, obendrauf, von diesen vier. Ihr Verhalten zerstörte den ganzen Prunk Babylons. Du kennst ja Belsatzer und so weiter. Der Daniel konnte sagen, behalt dein Plunder, Belsatzer. Ich brauche nichts davon. Weißt du, wenn du die Ehre Gottes, die Achtung Gottes, die Wertschätzung Gottes hast, brauchst du den Plunder Babylons nicht. Behalt es. Heute Nacht wird noch dein Leben von dir genommen, Belsatzer. Gute Nacht. Du brauchst das alles nicht mehr. Und das ist diese geistige Unabhängigkeit in unserer verdorbenen Gesellschaft. Genau das ist, was ich hier in dieser Gemeinde erreichen möchte. In diesem Gemeindezentrum, wo der Herr uns leitet, wo wir charismatisch geistgeleitet werden von Gott und von Gott geführt werden und nicht vom Verstand. Und ich habe gestern gesagt, unser Verstand ist geheiligt, der Verstand ist das Werkzeug, womit Gott arbeitet. Aber unser Verstand muss von Gott geleitet werden und nicht von anderen Köpfen. Da muss unser Verstand geleitet werden. Ihr Verhalten war etwas, was die Dinge verändert hat. Gott oder Kaiser, Jesus oder Kaiser. Wer zu großen Ehren kommen soll, greife ich nochmals auf, das sehen wir auch beim Daniel, das sehen wir überall in der Bibel, den roten Faden. Wer zu großen Ehren von Gott gebracht werden solle, muss zuerst in tiefe Tiefen. Der Kürbis wäre nie Kürbis geworden, wenn es nicht in die Erde gelegt worden wäre. Komm aus dem gottlosen System, was es auch immer heißt, ich will es heute jetzt nicht definieren, habe die Zeit nicht mehr, könnte ich euch machen, dann müsste man eine extra Bibelstunde machen. Aber das machen wir, wenn wir diese Rüsttage haben, da werde ich da reinfließen lassen. Komm aus dem gottlosen System, aus den gottlosen Strukturen, aus dem gottlosen Strickmuster, aus dem gottlosen Denkmuster dieser Welt heraus. Und du wirst merken, wie du fliegen kannst, leben kannst, dich entfalten kannst. Entweder fällst du oder Babel. Zwei Möglichkeiten hast du, Gott oder Kaiser, Jesus oder Kaiser. Wenn du Jesu Freund bist, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Pilatus, denk dran, Und Pilatus war zu feige. Und wir sind manchmal zu feige, Entscheidungen zu treffen, zu Sachen zu stehen und sagen, nein, ich nehme dich nicht mit, ich möchte damit nichts zu tun haben, oder ich arbeite mit dir nicht zusammen, tut mir leid, ich bräuchte das dringend, deine Hilfe, deine Unterstützung, dein Geld, oder was auch immer ist, aber danke, ich möchte nicht, ich würde mich versündigen, wenn ich das machen würde. Hab keine Angst, wenn du dich so entscheidest, der Größere steht hinter dir. Der Größere steht hinter dir. Gott ist größer als der Kaiser und alle Kaiser zusammen. Wo sind die ganzen Kaiser? Wo ist Nero? Wo sind die Tyrannen dieser Welt, die das Sagen hatten? Wo sind sie? Der Größere, wenn der hinter dir steht. Gib Gott, was Gott gehört. Und dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Dem Kaiser gehört gar nichts. Der ist nur nur hochgeschlagen, hochgeprügelt. Ein großer, gewalttätiger Mensch war der Nimrod. So ist er hochgekommen, von daher hat er seine Macht und sich sogar noch als der Sohn Gottes ausgegeben. Und es ist interessant, Jesus wird geboren und dann ist Kaiser Augustus Sohn der Götter. Gleichzeitig. Und lässt noch ein Gebot, alle sollen gezählt werden, damit ein Jahr nicht der zur Welt kommt, der wirklich der Sohn Gottes ist. Eine Weissagung der Sibyllen. Dort im fernen Osten wird einer geboren und er wird der Herr dieser Welt sein. Und jetzt Kaiser Augustus, ganz schnell! Augustus, zum Augustus, sogar einen Monat lässt er sich noch benennen. So dumm war der Esel. Und das sind die Menschen, töricht. Wenn du Gott auf deine Seite haben willst, musst du zuerst den Kaiser aufgeben. Musst du zuerst den Kaiser ignorieren. Musst du zuerst den Kaiser verachten. Musst du zuerst mit der Verehrung des Kaisers aufhören, auch wenn es dir der Kopf kostet. Das waren damals, die ersten Christen haben es mit dem Leben bezahlt. Wisst ihr, ich habe mir eines geschworen in meinem Leben, ich werde Satan keine Ehre geben. Weißt du, der Satan versucht Liebe, Halloween, alles mögliche, weißt, alles dämonisch, Fasching, Karneval, alles belegt er mit dämonischem Zeug und so weiter. Ich preise meinen Gott, ich schere mich um den Satan überhaupt nichts, weil der mich gar nicht interessiert und seine Machenschaften. Deshalb, ich kann sogar dämonische Dinge in dieser Welt. Ich drehe um und sage, Halleluja, Ehre sei Gott in der Höhe. Kümmer nicht. Weißt du, weil Gott größer ist. Ich gebe Satan keine Minute, keine Sekunde, keinen Tag, keine Woche. Weißt du, so Tage, ach, das sind Walburgisnacht. Von wegen, Mai fängt bei mir an. Mai, und ich preise Gott, jetzt kommt der Wonnemonat. Von wegen der Walburgisnacht, Hexenzeit oder was weiß ich. Jetzt kommt Gottes Zeit. Wir sollten so konsequent sein. Kaiser, du kriegst die Schnauze voll. Und geh nach Hause, wo du herkommst, in deinem Busch. Geh zu den, wo du herkommst. Weißt du, auch der Napoleon und so weiter. Geh nach deine Elba und geh nach deine Helena und geh da nach dein Korsika und geh dorthin. Dort bist du gut aufgehoben. Aber wir lassen uns nicht von dir bestimmen. Wisst du, wir müssen lernen, dass wir allein von Gott bestimmt werden und nicht fremdbestimmt. Raus aus Babylon. Von Gott bestimmt und nicht fremdbestimmt. Was diese Fremdbestimmung auch immer ist. Komm heraus. Das, was wir beachten, das, was wir ehren, dem, wo wir Gehorsam gewähren und gehorsam sind, von dem sind wir abhängig. Und deshalb, soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Und wir preisen Gott, Halleluja. Wir preisen Gott. Gebt Gott die Ehre. Er ist Gott. Und wenn Gott Gott ist, lass ihn Gott sein. Und lass ihn Gott regieren. Und egal, ob du ihn verstehst oder nicht verstehst, wir preisen Gott und geben ihm allein die Ehre. Halleluja. Lass uns aufstehen. Ich denke, Gott ist das Zentrum. Gott ist die Mitte. Gott ist das Wichtigste. Und wenn wir Gott zur Mitte unseres Lebens gemacht haben, dann können wir getrost schlafen. Ich bin in seiner Hand und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Kaiser, vergessen wir. Gute Nacht, Kaiser. Dann kannst du mit dem Kaiser Witze machen. Und dann musst du musst vorstellen, arme Geschöpfe, die schmeißen sich vor dem Kaiser nieder, bücken sich vor einem Esel. Manchmal waren es Kinder, die konnten nicht mal richtig lesen und schreiben. Karl der Große, der konnte nicht mal lesen und schreiben. Wenn er unterschrieben hat, hat er Kreuzchen gemacht und Fingerabdruck. Das war Karl der Große. Verstehst du? König von ganz bald Europa. Was sind das gewesen? Und da bücken sich die Leute, fallen in die Knie und beten so, ich sage es auf Deutsch, Trotteln an. Wir beten Gott an und da brauchen wir die Trotteln nicht anzubeten. John Knox, ein Reformator Schottlands. John Knox hat keinen Hut vor der Königin abgenommen. John Knox war geradeaus. Und wenn er ging, hat die Maria Stuart gezittert. Denn er wusste, die Gebete von John Knox, die Gebete sind stärker als 1000 Mann Soldaten. Die Gebete richten mehr. Wenn du richtig zu Gott stehst, deine Gebete richten mehr aus als 1000 Soldaten einer Elitearmee. Deine Gebete. Geschwister, wir sollten gerade stehen. Und nicht vor Präsidenten, Kanzler, Päpste, Bischöfe, Pastoren oder Menschen, wer auch immer es, Knicks machen. Die sind Menschen genauso aus Fleisch und Blut. Stell dir mal in Unterhosen vor und dann sagst du Halleluja. Wow! Das ist dieses anti-autoritäre Denken. Die einzige Autorität, die ich anerkenne in dieser Welt, ist für mich die Autorität Jesu Christi. Er ist Herr und alle Knie müssen beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er Herr ist. Glory. Alle Knie, der Teufel eingeschlossen. Ich habe doch keine Angst vor dem Teufel. Den packe ich am Schopf und schmeiße ihn raus und drehe rum. Ich habe noch nie mich mit dem Teufel rumgeschlagen. Ich habe keinen Respekt vor ihm. Er ist für mich besiegt, durchlöchert, zertreten, zerklopft, zerschlagen. Rausgeworfen wie ein Blitz fiel aus dem Himmel. Was will doch der Kerl? Ist nur noch ein Funke irgendwo. Ein Stäubchen. Und wenn du genau hinguckst, nichts. Nichts. Und das gibt sich vor als Energie. So ein Quatsch. Nichts. Energie. Atom. Nichts. Vater, ich danke dir. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Er ist Herr, er ist Herr. Halleluja, Halleluja, mein Jesus ist der Herr. Oh, Glory, geht aus Babylon. Lernt, aus den Systemen auszubrechen. Lernt, Gottes Wege zu gehen, mit der Natur zusammenzugehen, mit dem Leben zusammenzugehen, mit dem Licht zusammenzugehen, mit der Wahrheit zusammenzuarbeiten, mit dem Guten zusammenzuarbeiten. Und das Gute wird immer überleben. Die Wahrheit wird immer überleben. Das Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Halleluja. Vater, ich preise dich. Ich preise dich, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber deinem Volk und deinen Kindern heute Morgen offenbart hast. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Praise Gott. Was können wir singen? Jetzt passt mal ein passendes Lied. Lieber Heiland, wir segnen die ganzen Gebetsanliegen, die hier drin sind, die Menschen hier reingelegt haben. Und du lässt jetzt deine Herrlichkeit über die Nöte kommen. Wir lassen uns auch nicht von Nöten diktieren und von Bedürfnissen diktieren. Wir lassen uns vom Herrn und Heiligen Geist diktieren. Halleluja, ich soll das oder soll das oder soll das und so weiter. Nein, wir müssen das gar nicht. Wir lassen uns vom Heiligen Geist diktieren. Es ist so wichtig, vom Heiligen Geist diktieren und führen lassen. Wie der Geist führt, welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Er ist Herr, wenn es geht, wenn es nicht geht, singen wir auch. Bitte? Was singst du? Was singst du? Ach, wir preisen den. Wir singen das Er ist Herr, das ist, glaube ich, so einfach zu singen. Er ist Herr. Preis Gott. Halleluja. Und wenn jemand krank ist, streck deine Hand zum Herrn. Halt dich an ihm und dann hat die Krankheit keinen Halt mehr in deinem Leben. Halt dich an dem Herrn und die Krankheit hat keinen Halt mehr in deinem Leben. Da kriegt die Krankheit einen Schlag von Gott und fliegt raus aus deinem Leben. Wenn du krank bist, schwach bist, Probleme hast, halt dich an den Herrn und die Krankheit kann sich nicht mehr halten. Dann sind in dir die Abwehrkräfte Gottes freigesetzt, wenn du dich an den Herrn hältst. Da ist so viel Autorität und so viel Energie und so viel Herrlichkeit und so viel Macht, dass die Sachen abfallen, weil was Neues jetzt wieder hochkommt. Neuer Saft, neue Kraft, neues Leben. Halt dich an den Herrn. Praise Gott. Er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr.